HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Das ist unfassbar, die Saison ist schon wieder vorbei. Ging wie im Flug vorbei und wir wollen euch natürlich nicht aus der Saison verabschieden, ohne nochmal einen anständigen Rückblick, Ausblick, wie geht es weiter. Herzlich willkommen an alle draußen und ich begrüße ganz herzlich in unserem schönen Studio Kai und Henrik. Freue mich, dass ich mal moderieren darf, kommt ja auch nicht so oft vor, und eure Expertise anzapfen darf.
Moin Alex.
Moin Alex, genau.
Danke. Also denkt mal zurück, ich spule einmal ganz zurück an den Anfang. Hättet ihr, erinnert euch an das Spiel gegen St. Pauli, an die zähe Anfangsphase, hättet ihr gedacht, dass es dann doch so einigermaßen schmerzfrei verläuft in der Saison für den HSV?
Also ich würde nochmal weiter vorspulen, nämlich zum Pokalspiel in Pirmasens, da war ich nämlich, das war meine erste Auswärtsfahrt in dieser Saison und ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, wie ich da oben auf der Tribüne saß, es lief glaube ich die 91. Minute und mein Text war fertig, die krachende Pokalblamage und der HSV hat da wirklich richtig, richtig schlecht gespielt, es funktionierte irgendwie noch gar nichts, das neue System von Melvin Polzin mit der Fünferkette, was ja auch am Anfang der Saison noch irgendwie eigentlich jeden Tag diskutiert wurde. Bei einem Fünftligisten war sowieso die Frage, warum muss man da mit 5 Abwehrspielern spielen, aber da griff überhaupt noch gar nichts zusammen und der HSV hatte ja einen großen Umbruch dann auch im Sommer hingelegt mit vielen Neuzugängen, man hat sich getrennt von den Aufstiegshelden und da hat man wirklich schon gemerkt, oh, das wird noch eine sehr lange dauern, bis das funktioniert und das hat auch mal Melvin Polzin immer gesagt, er hat ja in der Vorbereitung dann auch sich viele Fragen anhören müssen, ob das reicht und der HSV hat in der Vorbereitung kein einziges Spiel gewonnen, außer, glaube ich, das allererste gegen einen Achtligisten. Und dann kam dieses Kopfballtor von Ramos in der Nachspielzeit. Da hat man sich zumindest dann mal erstmal gerettet vor einer Riesenblamage. Und dann ging es aber, glaube ich, eine Woche weiter mit dem ersten Spiel in Mönchengladbach. Da hatte man schon das Gefühl, okay, mit dieser kompakten Defensive, mit der neuen Ausrichtung ist man zumindest in der Lage, gut zu verteidigen. Aber nach vorne ging dann noch nicht viel. Und dann am zweiten Spieltag gegen St. Pauli ging eigentlich nach vorne noch weniger. Ich glaube, da hat Königsdörfer irgendwie mal ein Tor gemacht, was dann wegen Abseits nicht zählte. Aber da waren sich eigentlich alle einig, St. Pauli wird die Überraschung der Saison. Ich glaube, das hat auch Kai Schiller hier neben mir als seine Saisonprognose damals aufgeschrieben. Und der HSV war der ganz klare Abstiegskandidat. Und ich habe auch, glaube ich, sogar privat gewettet, dass der HSV nicht besser wird als 16. Von daher.
Ja, ich auch, muss ich gestehen an der Stelle.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat auf jeden Fall von uns, glaube ich, dem HSV so keiner zugetraut zu dem Zeitpunkt.
Henrik, da hatten wir natürlich noch nicht die Last-Minute-Transfers, die dann kamen, ne? Was ja auch einen entscheidenden Unterschied gemacht hat, Karl.
Die haben natürlich die ganze Statik dieser Mannschaft komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben ja unsere Momente der Saison gerade erst in dieser Woche einmal zu Protokoll gebracht. Jeder hat so seinen Moment aufgeschrieben und mein Moment war tatsächlich dieser Deadline-Day, wo plötzlich der HSV nicht nur die Bundesliga, sondern man kann fast sagen, ganz Fußball-Europa ein bisschen überrascht hat, weil nur 2-3 Tage, nachdem sie schon Luka Vucevic verpflichtet haben, was wirklich sehr besonders war, haben sie dann am Vortag des Deadline-Days sickerte durch, dass Albert Sambi Lukonga in Hamburg ist zum Medizincheck. Haben alle geguckt, oh, wer ist das denn? Arsenal London war großer Verein, starker Spieler, Belgier, Nationalspieler gewesen, hat ein bisschen Verletzungsprobleme, aber der kann nochmal richtig dieser Mannschaft Stärke und Stabilität geben. Und plötzlich, einen Tag später, kam dann auch noch Fabio Vera um die Ecke, auch Arsenal London und Portugiese, hat mal 20 Millionen gekostet und alle haben sich so ein bisschen die Augen gerieben und tatsächlich muss man sagen, diese 3 Spieler haben die Mannschaft auf ein ganz anderes Niveau gehoben und so ist es dann ja auch gekommen. Also die brauchten ein bisschen Angewöhnungszeit, ich erinnere mich an Vera, da wusste man am Anfang gar nicht so genau, hatte überhaupt Bock hier in Hamburg zu spielen und fühlte sich eigentlich ein bisschen zu gut für diese Mannschaft. Und die Hinrunde war auch jetzt nicht seine allerbeste, aber der ist dann immer besser geworden und hat in der Rückrunde wirklich fantastisch funktioniert. Ein überragender Fußballer, Albert Sambi Lokonga, hat ganz toll im Mittelfeld gespielt, hatte ab und an mal seine Verletzungsproblemchen, aber auch wirklich nur Problemchen und keine Probleme. Also er hat insgesamt ziemlich viele Spiele gemacht und hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Und über Vucevic brauchen wir, oder werden wir wahrscheinlich trotzdem noch länger sprechen, obwohl man das eigentlich nicht müsste. Richtig, richtig, richtig guter Abwehrspieler unglaublich starken Impact als 18- und jetzt 19-Jähriger auf diese Mannschaft. Und mit diesen drei Neuzugängen waren alle unsere Saisonprognosen plötzlich wieder für den Mülleimer.
Ja. Es war jetzt fast eine Marcel Janssen-Länge in der Antwort, aber sehr
interessant. Auch in der Geschwindigkeit.
Auch in der Geschwindigkeit auch. Nochmal kurz zu dem Umbruch, das interessiert mich nochmal aus eurer Sicht. Also ich habe auch so gedacht, oh, es war schon ein ganz schön großer Umbruch. Also was macht das mit so einer Mannschaft? Wie lange braucht da eine Mannschaft, bis sie sich zusammenfindet? Wie lange hat das gebraucht, bis das dann nicht nur jetzt spielerisch, da hat er auch einiges wirklich verändert, andere Spielertypen, anderes System, sondern auch bis sich dann auch die Mannschaft zusammengefunden hat?
Ja, ich glaube, das hat schon noch ein bisschen gedauert, wobei Merlin Polzin schon in der Lage ist mit seinem Trainerteam. Das hat man jetzt ja auch wieder nach der Saison dann gehört, was er da alles an Maßnahmen immer macht in der Kabine. Das ist eine seiner Stärken, dass er das wirklich schafft, da so einen Team-Spirit zu entwickeln auf unterschiedliche Art. Mit ihm auch als Kommunikator, aber natürlich dann auch mit seinem Trainerteam, mit Richie Krohn und Loic Favé, die da natürlich auch einen großen Anteil haben. Und ja, man hat im Prinzip sich ja sehr, sehr früh nach der Saison dann schon entschieden, die Aufstiegsmannschaft komplett zu verändern. Und das war wahrscheinlich, glaube ich, auch dann ein großer Schlüssel, dass man das auch so konsequent durchgezogen hat. Es gibt ja viele Aufsteiger, die nehmen erstmal diese Euphorie ihrer Aufstiegsmannschaft mit, spielen dann erstes starkes Jahr und haben dann eigentlich im zweiten Jahr die Probleme, weil dann meistens die besten Spieler dann gehen oder die Erwartungen steigen natürlich. Oder man diese Euphorie dann halt doch nicht mehr hat und der HSV ist jetzt eigentlich einen Schritt früher diesen Weg gegangen, hat sich da ja von Spielern wie Schonlau und Meffert, wo man schon wusste, auch wenn der erst im Winter dann gegangen ist, dass das für die Bundesliga wahrscheinlich nicht reicht. Ja, obwohl das ja eine funktionierende Mannschaft auch war, das war schon ein sehr, sehr starker, klarer Schritt, den der HSV da gegangen ist. Und trotzdem hat es natürlich dann schon noch ein bisschen gedauert, bis das dann auch alles so ineinander passte und dann auch dieser Spirit sich entwickelt hat. Das hat man dann, würde ich sagen, im Laufe der Hinrunde dann irgendwann gemerkt, dass das schon so funktionieren kann.
Mhm. Ich meine, auch bei Vuskovic, du hast ihn gerade angesprochen, da war es ja, ich erinnere mich, der brauchte ja auch ein bisschen Anlaufzeit durchaus, hatte einfach wenig Spielpraxis, ne, bis er dann gezündet hat.
Aber richtig viel Anlaufzeit braucht er eigentlich nicht. Ich erinnere mich an das, ich glaube, das erste Spiel war gegen Bayern und da hat er tatsächlich, da war er noch ein bisschen im Schwimmen, aber ich glaube, gegen Bayern, da darf man auch mal ins Schwimmen gekommen. Und dann hat er relativ schnell, wurde er direkt zum Leistungsträger.
Hat auch das erste HSV-Tor in der Bundesliga seit 8 Jahren dann geschossen, gleich im ersten Heimspiel gegen Heidenheim.
Genau, und was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ist, weil du die nach der Geschlossenheit der Mannschaft fragst, ist, dass da ja Vuskovic und auch Vieira eigentlich eine ziemlich wichtige Rolle mitgespielt haben. Beides Leihspieler. Ich glaube, es hat noch nie einen Leihspieler gegeben, der sich so stark mit dem dann neuen Verein, also dem HSV in diesem Fall, Vuskovic identifiziert hat in jedem Interview. Und das kam auch sehr, sehr ehrlich und authentisch rüber. Und nochmal zu Vieira, der hat am Anfang eben noch ein bisschen gefremdelt, aber tatsächlich in der Rückrunde hat man auch das Gefühl gehabt, der identifiziert sich voll mit diesem Projekt und ist hier ziemlich, ziemlich glücklich und könnte sich sogar vorstellen, hier zu bleiben. Ist nicht ganz billig, aber das hätte ich in der Hinrunde noch nicht für möglich gehalten. Da schien es eher so, dass er das Ganze so als Einjahresding abtut und dann weiterziehen möchte und wird. Und das fand ich eigentlich stark, dass Merlin Polzin es als Trainer geschafft hat, eine Mannschaft mit sehr vielen Leihspielern zu einer Mannschaft zu formen. Das ist nicht so einfach.
Dann aber auch in der Rückrunde geschafft, ihn tatsächlich dann so einzusetzen, wo er dann auch am stärksten ist. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir sehr, sehr oft noch darüber diskutiert, wie schafft er das, Sami Lukonga, Remberg, die ja funktioniert haben als Doppelsechs, wie baut man dann Vieira in diese Mannschaft ein? Er hat dann am Anfang versucht, über so einen verkappten Halb rechts außen ihn da zu positionieren und dann eigentlich in der Rückrunde war er dann schon dauerhaft auf der 10 und da hat man einfach gemerkt, da ist er am stärksten. Absolut. Und dann hat Merlin Polzin da auch ein bisschen was verändert, häufiger mal mit 2 Stürmern gespielt und dem 10er da hinten. Das hat der Mannschaft dann auf jeden Fall auch nochmal richtig gut getan und Vieira vor allem natürlich auch selbst.
Hat sich Polzin oder haben sich Polzin und sein Team verändert über die Saison? Ich meine, es war schon so ein junges Team, die gehen in die Saison rein, Bundesliga, keine Erfahrung eigentlich in dem Bereich, es gibt Rückschläge. Hat er sich auch angepasst, auch in der Ansprache, auch bei euch in den Gesprächen, in der Pressekonferenz, wie hat er sich da gewandelt?
Also ich würde sagen, dass sich Polzin und das Trainerteam nicht verändert haben. Sie haben ihren Fußball bzw. ihr System verändert und auch angepasst. Und auch das macht ja einen guten Trainer aus, dass der irgendwann erkennt, so und so ist es vielleicht noch nicht so ganz richtig. Und Henrik hat es ja schon angesprochen. In der Rückrunde hat er das System verändert und das gilt ja nicht nur für Vieira, sondern auch mit zwei Stürmern. Auch das haben jeweils den Stürmern sehr, sehr gut getan, dass er da ein paar Änderungen durchgeführt hat. Ich fand ihn ansonsten in der Ansprache uns gegenüber, ich meine, in der Mannschaftskabine sind wir leider nicht, aber da habe ich jetzt nichts Gegenteiliges gehört, dass Merlin Polzin bleibt und das auf einer erfrischenden Art und auf einer guten und auch sehr inhaltsstarken Art. Also alle Gesprächsrunden mit ihm, Pressekonferenzen sind eigentlich fast immer ein Vergnügen, weil da nicht nur leere Worte kommen, sondern tatsächlich ziemlich viel starker Inhalt.
Ja, ich fand es schon auch bemerkenswert, wie er eigentlich bis zum Ende sehr klar und ruhig geblieben ist. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich in seinem ersten Jahr als Bundesliga-Trainer. Am Anfang hatte er noch Stefan Kunz mit dabei, wo man immer gesagt hat, okay, das ist jetzt der auch so ein bisschen das Trainerteam da führt. Klaus Koster hatte ja auch noch nicht die Erfahrung als Sportdirektor. Das war auch sein erstes Jahr in der Bundesliga. Und dann gab es ja schon in der Rückrunde so eine Phase, dann mal 5, 6 Spiele ohne Sieg. Da wurde es nochmal von Woche zu Woche ein bisschen enger, wo vielleicht schon auch ein paar Zweifel aufkamen. Und er ist da schon sehr, sehr ruhig geblieben und hat es dann auch geschafft, so in dieser Crunch-Time die Mannschaft nochmal so richtig zu packen. Dann, gerade dann das Spiel in Frankfurt. Ich glaube, wenn man das verloren hätte, wäre es nochmal richtig, richtig unruhig geworden. Und im Prinzip genau in diesem Spiel hatte man eigentlich wie im Jahr schon davor in Darmstadt auch 3 Spieltage vor Schluss. Dann als der Mai gekommen war, schon das Gefühl, okay, Merlin Polzin schafft es da nochmal, die Energie auf die Mannschaft zu übertragen, was vielleicht in so einer Phase nicht jeder geschafft hätte. Da wäre vielleicht der eine oder andere schon so ein bisschen ins Wackeln und ins Zweifeln gekommen. Und die haben da ihr Ding durchgezogen und der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht am Ende.
Ja, und wir wissen ja auch durch die Doku, dass er durchaus mal laut werden kann intern, ne? Dass er auch mal rumschreien kann. Also in der letzten Phase, in der Motivationsphase, und er wirkt ja nach außen immer eher wie so ein netter Nachbar, jetzt ohne despektierlich zu sein, einer, ne, mit dem man eher ein Bier trinken würde, aber der nicht harte Entscheidungen treffen kann. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, wie wir durchaus gesehen haben, ne?
Ich habe ja auch diese kleinen Maßnahmen schon angesprochen, diese kreativen Sachen, die sie sich da immer wieder ausdenken. Da hatte ich dann zwischendurch so das Gefühl, vielleicht ist das hier und da ein bisschen schon zu viel. Also ich erinnere mich noch gut an die Woche vor dem Spiel gegen Bayern München, saßen wir mit ihm zusammen und hat er so angedeutet, dass sie überlegen, sich einen Goldfisch zu holen in die Kabine. Hat dann auch erzählt, warum, weil ein Goldfisch halt genau das, was ja am Ende dann auch nochmal verraten wurde, diese Geschichte, sich da keinerlei Gedanken macht, sich immer fokussiert auf das nächste Ziel. Und ich dachte so, okay, wenn das jetzt irgendwie rauskommt, dass der HSV sich einen Goldfisch holt, ob das nicht irgendwie auch nach hinten losgehen kann. Jetzt kam ja auch noch raus,
dass Form 08 gegen Bayern.
Genau. Dass dann auch noch ein Zauberer da in der Kabine war. Also nicht Merlin der Zauberer, sondern ein richtiger Magier. Und das sind so Sachen, glaube ich, wo man sich, glaube ich, als Spieler vielleicht hier und da auch mal fragt, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber irgendwie hat er da tatsächlich so ein Faible dafür, die Mannschaft dann auch mit solchen Ideen auf seine Seite zu ziehen und da hier und da mal natürlich.
Da ist die Geschichte, HSV-Geschichte auch reich. Ich erinnere mich, Frank Pagelsdorf damals, der hatte so einen Typen, der hat dann Nadeln beim Spielfeld platziert hinter dem Tor.
Das dann auch, glaube ich, auch mal ein Magier.
Also da gibt es schon das ein oder andere Merkwürdige, was da passiert
ist. Ja, und das sind so Momente, da kann man eine Mannschaft auch durchaus mal verlieren, wenn man irgendwie das Gefühl hat, was macht der Trainer da schon wieder für komische Sachen. Aber ja, so im Großen und Ganzen, das war ja auch letztes Jahr schon so, schafft er das da irgendwie, die Spieler auf seine Seite zu ziehen mit viel Kommunikation. Und
und trotzdem, du hast es ja angesprochen, Alex, dass er ist jetzt nicht nur Schönwettertrainer, ne? Also er scheut sich überhaupt nicht auch konsequente Entscheidungen zu treffen. Ganz am Anfang, letzte Saison, waren es dann Öztunali und Haier, die er direkt als erste Maßnahme direkt mal degradiert hat. Jetzt in dieser Saison haben wir sehr viel über Jean-Luc Dompé berichtet.
Glatzel auch später dann,
ne? Glatzel auch. Bei Jean-Luc Dompé, ich habe damals einen Kommentar geschrieben, ich fand das falsch. Ich hätte den sofort suspendiert und habe da sozusagen die HSV-Verantwortlichen kritisiert. Im Nachhinein muss man sagen, eigentlich hat es der HSV relativ elegant hinbekommen, ihn nicht den Marktwert kaputt zu machen und trotzdem trotzdem klar zu machen, dass das, was er gemacht hat, gar nicht in Ordnung war und dass er dann die Konsequenzen in dem Fall eben auf der Bank zu tragen hat. Also der hat ja in der Rückrunde eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt. Bin mal gespannt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Würde mal die Prognose wagen, dass der keine große HSV-Zukunft mehr hat. Aber Merlin Polzin macht sein Ding und das sehr konsequent.
am Ende muss man ja sagen, gesicherter Mittelfeldplatz, unterm Strich top gelaufen. Was ist denn nicht gut gelaufen? Also transfermäßig auch. Wir haben die Transfers gerade zu Beginn der Saison gelobt, günstige Transfers. Im Winter hat nicht alles geklappt. Das so als kleiner Startpunkt für mich, wenn man Kritik ansetzen wollte, oder seht ihr was anderes, was hätte besser laufen können?
Ja,
oder
es gab ja schon über lange Strecken der Saison schon viel Kritik dann auch an Melin Polzin, was zum einen erstmal das Festhalten an Rensford Königsdörfer anging, in der Hinrunde schon, obwohl er da kein Tor geschossen hat, auch unglücklich teilweise gespielt hat und er trotzdem immer wieder mit ihm weitergemacht hat, Robert Glatzel wenig Chancen bekommen hat. Das war schon für viele nicht wirklich nachzuvollziehen. Und dann kam in der Rückrunde Damien Downes dazu. Der hat im Prinzip dann die Rolle von Königsdörfer eingenommen. Und auch an dem hat er sehr, sehr lange festgehalten, wo man schon das Gefühl hatte, das ist jetzt zu lange, da muss er was verändern. Und jeder hat sich ja die Frage gestellt, warum spielt Glatzel nicht? Und man weiß im Nachhinein nicht, ob es mit Glatzel in der Hinrunde besser gelaufen wäre. Aber man hat dann ja schon gemerkt, als er dann gespielt hat, dass es einfach besser funktioniert, dass er auch in der Bundesliga seine Tore schießen kann, dass vorne einfach dieser Spielertyp gefehlt hat. Und ich glaube, da hat er ein bisschen zu lange an erst Königsdörfer und Downes in diesem System dann mit einem Stürmer vorne festgehalten. Irgendwann hat er dann auch eingesehen, dass es so nicht funktioniert. Und ich glaube, gerade noch rechtzeitig, am Ende hat es dann gut geklappt. Damien Downes hat gar keine Rolle mehr gespielt. Rensford Königsdörfer hat dann an der Seite von Robert Glatzel deutlich besser gespielt. Ich glaube, da hat er etwas zu lange dann teilweise an den beiden festgehalten, aber er hat da seine Überzeugung und hat sich da auch überhaupt nicht beeinflussen lassen von kritischen Stimmen, die ja von allen Seiten kamen. Aber das war so mein größter Kritikpunkt, glaube ich, den viele andere auch gesehen haben.
Kritik kann man natürlich auch an dem einen oder anderen Transfer äußern. Also du hast schon gesagt, die Transfers wurden völlig zu Recht extrem gelobt und die haben auch wirklich im vergangenen Sommer ein sehr gutes Händchen gehabt. Also der mutmaßliche Königstransfer von Yusuf Paulsen ist eigentlich gar nicht aufgegangen. Der HSV hat ihn zwar relativ günstig bekommen, aber natürlich kostet er auch im Gehalt dann doch schon ordentlich viel in diesem Kader. Und jetzt könnte man sagen, konnte keiner wissen, dass der sich mehrfach verletzt. Ist alles sehr unglücklich gelaufen. Aber der hat ja auch eine Vorgeschichte und der hat jetzt in den letzten zwei Jahren auch nicht so viel gespielt. Der HSV ist hier Risiko gegangen und das Risiko hat sich in dem Fall nicht ausgezahlt. Dieser mutmaßliche Königstransfer ist nicht aufgegangen. Im Winter wollte man dann nachbessern mit Damien Downes. Auch das ist nicht aufgegangen. Also jeweils im Sturm, wo der Bedarf erkannt worden ist, haben die Transfers nicht funktioniert. Wenn man die Gesamtquote sich anguckt bei den Transfers, muss man trotzdem ein großes Lob an Klaus Koster und Co. aussprechen. Und da ist die Gesamtstrategie aufgegangen, auf jeden Fall.
Bevor wir
Henrik, du bist ich wollte gerade eigentlich überleiten, so ein bisschen in die Planung dann auch für die neue Saison, weil gerade das Thema Paulsen, der ist immer noch Kapitän, der steht noch unter Vertrag. Wie plant man mit dem jetzt? Ne? Also eigentlich kannst du jetzt nach diesem Jahr nicht wirklich mit ihm planen. Das heißt, möglicherweise muss der HSV jetzt sogar drei neue Stürmer holen, weil Damien Downes geht zurück nach England. Rensford Königsdörfer ist aktuell noch offen. Also das kann noch zu einer Verlängerung führen, kann aber auch nicht klappen. Und Robert Glatzel wird sich bestimmt jetzt auch erstmal angucken, was der HSV davor hat. Der HSV wird mit Sicherheit, ich würde mal sagen, zwei Stürmer auf jeden Fall holen und dann ist er auch wieder erstmal wahrscheinlich Stürmer Nummer drei und das ist ja genau das, was er nicht nochmal will. Also da könnte ich mir schon vorstellen, wird es da auch auf den Abschied hinauslaufen. Also das wird schon sehr, sehr spannend, wie der HSV dann gerade da vorne im Sommer das lösen will.
Ja, und dann springt er noch, das ist jetzt zwar nicht die entscheidende Frage, Otto Stange rum und der hat natürlich super Ansätze und gleichzeitig wird er sich überlegen, wenn der HSV jetzt genau die gleiche Überlegung wird er ja auch haben wie du, wenn der HSV jetzt drei neue Stürmer holt, dann bin ich auch wieder nur Stürmer Nummer vier und macht es dann wieder Sinn, vielleicht dann doch noch irgendwo nochmal ein Leihversuch zu starten oder nicht. Also der Sturm wird einmal komplett auf links gedreht und tatsächlich ist die Frage völlig berechtigt, wie geht es dann auch für Yusuf Paulsen weiter?
Ja, lass uns das doch mal ein bisschen detaillierter angehen. Ich meine, die Transferphase jetzt im Sommer wird ja nicht weniger herausfordernd als die im letzten Jahr. Fangen wir bei Glatzel an. Würdet ihr ihn behalten? Wärt ihr Sportdirektor beim HSV?
Ich würde ihn auf jeden Fall behalten, weil den Spielertyp brauchst du auf jeden Fall immer mal wieder im Kader. Und er ist jemand, der sich total mit dem HSV identifiziert. Er ist beliebt bei den Fans. Und trotzdem ist natürlich die Frage, welche Rolle gibst du ihm dann? Also ist er dann, wie jetzt in der vergangenen Saison zu Beginn, erstmal Stürmer Nummer drei? dann musst du natürlich ihm schon immer viel Zuspruch geben, dass er dann nicht unzufrieden wird. Das war ja über weite Strecken, hat dann ja auch dieses Interview gegeben in der Morgenpost, wo er dann mal richtig Frust abgelassen hat. Das hat schon nochmal für richtig Unruhe gesorgt. Ich glaube, am Ende liegt es an ihm, was er vorhat. Und wenn er jetzt diesen Status wieder haben will, nochmal jetzt in seinem Alter irgendwo regelmäßig zu spielen, dann wird er sich wahrscheinlich einen anderen Verein suchen. Und ich glaube, dann wird der HSV ihm da jetzt auch keine Steine in den Weg legen, weil ich glaube, Melvin Poinzin hat das schon auch genervt, immer dieses Thema, diese Fragen nach Robert Latzel. Am Ende hat das irgendwie noch hinbekommen mit ihm zusammen. Aber ich glaube, wenn der HSV da jetzt nochmal zwei Stürmer holt, dann wird Robert Latzel auf einen Wechsel drängen. Und ich glaube, dann wird er auch den HSV verlassen. Aber mal schauen. Gerade bei Glatzel, der Sommer ist immer sehr, sehr spannend in den letzten Jahren schon gewesen.
Allerdings, ich meine, mal um auf Jera zu kommen, ist ja, ich weiß nicht, ob du da ganz objektiv urteilen kannst, weil das ja ein Spielertyp ist, der so ganz nach deinem Geschmack ist. Aber was würdest du als HSV bezahlen für ihn? Also, das ist ja ein bisschen, was kann der HSV überhaupt bezahlen für ihn?
Also, auf jeden Fall würde ich ein Vermögen für den ausgeben, weil es tatsächlich ein ganz, ganz, ganz besonderer Spielertyp ist, der nicht nur den HSV stärker macht, sondern auch in der Bundesliga einfach Spaß bringt. Aber der HSV hat kein Vermögen. Er hat eine Kaufoption, die liegt bei 22 Millionen und die ist utopisch. Das ist völlig klar, dass der HSV diese nicht ziehen kann. Nun wird er mit Arsenal London in die Gespräche gehen und jetzt ist das eine virtuelle Diskussion, wie viel wir zahlen würden. Wenn der HSV kann und wenn Arsenal da mitgeht, dann würde ich schon an die 10 Millionen Euro Grenze gehen wollen, weil das ein Unterschiedsspieler ist, den es nicht so häufig gibt und von dem man weiß, dass der funktioniert und dass der mit Merlin Polzin funktioniert und mit dem Team funktioniert. Und da würde ich schon wirklich an die eigene Schmerzgrenze gehen. Aber die Frage ist auch, ob sie das zahlen können. Die Antwort hat tatsächlich Erik Huber uns im Interview gegeben. Ja, sie könnten 10 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben. Die Frage ist, ob sie das wollen.
Weil es dann an anderer Stelle einfach fehlt.
Genau. Also ich bin sehr gespannt. Meine Prognose ist, das wird nichts. Ich würde mich aber sehr, sehr gerne irren.
Er hat natürlich jetzt schon auch nochmal gezeigt, was er drauf hat und da nochmal andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Also ich glaube, ja. Einen Markt hat er auf jeden Fall. Und da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Club gehen, die dann auch das entsprechende Geld für ihn ausgeben. Das war ja letzte Saison eigentlich auch schon kurz davor, dass das Stuttgart dann wird. Das hat dann nicht geklappt. Und dann am Ende hat er sich vielleicht hier und da ein bisschen verpokert und dann blieb eigentlich nur noch der HSV als letzte Option. Ja, absoluter Glücksfall.
Genauso ist es. Aber tatsächlich, ich habe jetzt relativ viel mit portugiesischen Kollegen telefoniert und gesprochen. Und tatsächlich sagen alle, da war auch einer dabei, der wirklich den sehr, sehr gut kennt und sehr, sehr viele Interviews mit Vera geführt hat, der auch sagt, Vera hat auch im Laufe dieser Saison erkannt, also der ist halt ein Spielertyp, der muss sich wohlfühlen, der hat sich in den vergangenen Jahren nicht wohlgefühlt und er hat auch verstanden, dass das seiner Karriere nicht gut getan hat und der erkennt schon an, dass er beim HSV etwas gefunden hat, was man nicht so einfach findet. Und trotzdem bleibe ich offenbar genau wie du dabei, dass es sehr, sehr schwierig wird, für den HSV den zu halten.
Die Frage wird ja auch sein, ob man das vom Gehaltsbudget her packen kann, weil die Ablöse ist das eine, aber der soll bei Arsenal ja rund 4 Millionen verdient haben. Also das kann der HSV jetzt noch nicht zahlen, da würde man sein gesamtes Gehaltsgefüge durcheinander wirbeln. Aktuell verdienen die Topverdiener rund 2 Millionen, also da wird es jetzt mit Sicherheit Anhebung geben. Alleine durch die TV-Gelder, die jetzt wieder mehr werden durch das zweite Jahr Bundesliga, was der HSV dann wieder spielt, also ja, da wird der HSV einen Sprung machen, aber wahrscheinlich noch nicht so einen großen.
Ein Gedanken muss ich dazu noch hinzufügen, nämlich es wäre spannend zu sehen, wenn Vera tatsächlich zu einem, ich sag mal, Mittelklasse englischen Club gehen würde, wie er dort auf dem Feld performt und wie oft er auf dem Feld liegt und wie die Engländer das finden. Er würde
noch mehr Tode sterben, auf jeden Fall.
Das ist klar. Das wäre interessant und auch lustig zu sehen sein, weil auch das kann keiner so gut wie Vera, vielleicht noch Neymar, den sterbenden Schwan spielen.
Lass uns doch mal über die Abwehr sprechen. Jeder weiß, dass gerade ein Aufsteiger im zweiten Jahr, dass die Defensive extrem wichtig ist, natürlich, um die Klasse zu halten. Und ich denke mal, auch in der nächsten Saison wird es vor allem darum gehen. Jetzt ist Vuskovic weg, Luca. Man könnte ja jetzt sich einfach mal an und sagen, ja, kommt ja dein Bruder zurück im November. Wie einfach und wie schwer wird das?
Ihn wieder rein. Das wird auf jeden Fall die spannendste Frage, in welcher Verfassung Mario Vuskovic dann zurückkommt. Also sein Bruder hat jetzt nochmal betont, der ist fitter als zuvor und wird noch stärker sein als zuvor, vor allem mental. Aber der hat dann 4 Jahre nicht mal mit einer Mannschaft trainiert. Also da fehlen schon sehr, sehr viele Abläufe. Ich glaube, so einen Fall gab es auch in der Form noch nie. Das kann man überhaupt nicht vorhersagen. Also das Fußballspielen wird er nicht verlernt haben und die Physis hat er dann auch. Aber ich glaube, das wird schon ein bisschen dauern, bis er dann auch wieder so in diesen ganzen fußballspezifischen Abläufen drin ist. Und er hat ja selbst auch noch gar nicht Bundesliga gespielt. Also das weiß man noch gar nicht, ob er das jetzt überhaupt kann. Man wusste schon vorher, okay, der wird irgendwann dann auch seine 20 Millionen wert sein. Deswegen hat der HSV damals ja auch 3 Millionen für ihn bezahlt. Das traue ich ihm schon zu, aber das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage sein. Und das hat aber auch Klaus Koster gesagt bei uns im Interview, das wäre total naiv, sich jetzt in der Kaderplanung irgendwie auf Mario Vuškovic zu fokussieren, sondern da muss man schon mindestens mal 2 starke Innenverteidiger noch verpflichten, um jetzt überhaupt Vuškovic zu ersetzen. Ich finde auch eine Überraschung am Ende, Toru Nariga hat es dann in der Rückrunde richtig gut gemacht, der war zuverlässig, jetzt zweikampfstark, das war bei diesem besagten Spiel gegen St. Pauli am 2. Spieltag sah das noch etwas anders aus. Mit Nicolas Capaldo hat man einen absolut super Bundesligaspieler gefunden. Auf der anderen Seite Miro Muheim, denke ich, wird noch beim HSV bleiben. Es sei denn, er spielt jetzt eine super WM und irgendjemand kauft ihn, aber das sehe ich im Moment noch nicht. Und dann gibt es noch so ein paar Spieler, die für den Kader gut sind, wie Daniel F. Hadli, aber da ist auf jeden Fall dann noch großer Optimierungsbedarf im Sommer.
Wobei du gesagt hast, du würdest 2 Innenverteidiger holen. Also ich würde tatsächlich mich konzentrieren darauf, einen wirklich Top-Transfer zu versuchen hinzubekommen, weil nicht 2 werden Luka Vuškovic ersetzen. Einer kann das auch nicht.
Das nicht, aber du hast jetzt auch zum Beispiel bei Omari gesehen, der kann zwar Bundesliga spielen, aber ob das auf lange Sicht dann reicht, um da beim HSV so zu spielen, dass man dann seine Ziele wieder erreichen wird. Ich glaube, da braucht man schon nochmal 2 starke Innenverteidiger, wenn jetzt Luka weg ist.
Ja. Die Transferphase wird ja langlaufen, WM, du hast es eben schon angesprochen, das kann ja vielleicht auch einiges verzögern, weil der HSV jetzt bei einigen Spielern jetzt nicht unbedingt Erstzugriffsrecht hat durch die finanziellen Möglichkeiten. Es ist aber eben ein neuer Player im Spiel mit Katlin Krüger. Was glaubt ihr, welchen Einfluss sie jetzt schon in dieser Transferphase nehmen wird?
Einen großen. Sie war ja schon in Hamburg, hat sich schon mit allen ausgetauscht, allen Verantwortlichen, mit Klaus Koster, mit Merlin Polzin, mit Erik Huber. Sie wird auch ihren offiziellen Start nicht am 1. Juli, was der Vertrag sagt, sondern sie wird im Juni kommen. Und natürlich werden die jetzt über jeden einzelnen Transfer immer zusammen entscheiden und auch zusammen sprechen. Alles andere wäre ja Quatsch. Und deswegen denke ich einen großen, ja.
Einen großen Anteil auf jeden Fall. Sie muss ja die Entscheidung allein schon mittreffen. Inwieweit sie sich jetzt da schon einmischt, was dann so bestimmte Profile und Transfers angeht, das weiß ich noch nicht. Kann ich aber auch noch gar nicht beurteilen, inwieweit sie da überhaupt in diesem Feld dann drin ist. Also sie hat ja auch dann beim HSV andere Aufgaben, eher strategische Bereiche, die sie dann verantworten soll. Und ich glaube auch Stefan Kunz und Jonas Bolt vorher haben da Klaus Koster die Arbeit machen lassen und haben dann hier und da mal mitverhandelt. Also gut verhandeln, glaube ich, das könnte sie bei Bayern gelernt haben. Und ob sie dann sagen wird, ob jetzt ein Stürmer kommt oder nicht, ich glaube, dass das wahrscheinlich eher nicht. Da wird sie dann Klaus Koster und dem Scouting-Team vertrauen. Aber natürlich wird sie dabei sein bei den Entscheidungen.
Eine spannende Entscheidung muss sie ja auch wahrscheinlich relativ bald treffen, nämlich wie geht es mit Merlin Polzin weiter? Der hat noch ein Jahr Vertrag und das wird sicherlich keine Entscheidung sein, die Klaus Koster alleine trifft. Und das ist jetzt überhaupt kein Zeitdruck drauf. Also die müssen das nicht vor der WM, während der WM. Sie müssen es eigentlich auch nicht vor der Saison entscheiden. Trotzdem vermute ich mal, dass sie das jetzt auch nicht schleifen lassen werden.
Also unterm Strich habe ich das Gefühl, es gibt noch sehr, sehr viele Fragen. Die Antworten können wir jetzt einfach noch nicht geben. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Wir müssen weiter bald mal wieder über den HSV reden. Du wirst das weniger tun, Henrik. Du wirst so mal bei der WM vorbeischauen, bei den Deutschen. Mal sehen, wie lange du dann auch dabei bleiben wirst, weil du scheidest ja dann mit den Deutschen aus, oder du gehst so eben immer weiter. Aus,
genau. Kai Schiller kennt das ja noch von den letzten beiden WMs. Der war dann doch etwas früher hier wieder als erwartet. Ich glaube, ganz so schnell geht es diesmal nicht.
Ich möchte aber auch sagen, dass ich bei der WM dabei war, wo sie dann relativ weit gekommen sind, 2014. Ich erinnere mich gut an Maracana und einen 1-0-Sieg gegen Argentinien.
Ich bin auch mal bis ins Halbfinale gekommen. Also die Messlatte ist hoch.
Genau, und wo wir gerade über Merlin Polzin gesprochen haben, können wir hier an dieser Stelle schon ankündigen, dass wir in der nächsten Woche Merlin Polzin hier zu Gast haben werden. Und es wird mit Sicherheit ein spannendes Gespräch. Schreibt uns doch auch gerne mal über unsere Kanäle, welche Fragen ihr so habt, was ihr von ihm wissen wollt. Und dann melden wir uns in der kommenden Woche wieder.
So sieht's aus. Vielen Dank euch für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns dann, wie Henrik schon gesagt hat, bald wieder mit Merlin.
In Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.